Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausstrahlung von Teleblocher. Wir sind wieder bei Ihnen daheim nach dem Ausflug im Toggenburg. Gute Stimmung gewesen, gute Presse, also es hat sich gelohnt, oder?
Ja, aber nicht klagen, ja. Seht, wenn man etwas rechts macht, irgendwo kommt halt doch führen. Wenn es auch im Moment vielleicht nicht ist, aber es kommt halt führen. Und sind erstaunt jetzt, wie die Leute Respekt haben da, die unsere alten Kritiker, Journalisten und alles, was früher...
Ja, die sind ja mit uns gewachsen, ein bisschen, ja. Und, oder älter geworden, wo man
sagt. Ja, sie also sagen jetzt selber, also das musst du auch zuerst fertig bringen. 15 Jahre lang, jeden Freitag am Morgen, am 7. eine Sendung machen und dann immer noch einfach eine Gesprächssendung über den Zustand der Welt.
Also, fangen wir gerade an bei dieser Welt. Es passiert unheimlich viel. Erstes Stichwort, Bundespräsident Gassis ist zum Herrn Selenskyj gegangen, nach Kiew. Wie beurteilen Sie das?
Ja, schütteln den Kopf. Sagen, was macht er denn dort? Das ist ja die erste Frage. Was macht er denn dort? Ist das einfach zum... Also, das ist ja heute ein bisschen Mode als Bundespräsident. Sie gehen gerne ein bisschen ins Ausland. Sie haben ein bisschen einen freien Auslauf, weil sie ja Bundespräsident sind, oder?
Und aber es ist nicht ganz ungefährlich, gleich nach Kiew, oder?
Ja, wegen der Bedrohung.
Ja, wegen der Bedrohungslage.
Ja, gut, also die können ja nicht, die können ja nicht an die Front führen, wo sie dann so schiessen.
Gut, aber die Drohnen sind ja jetzt gekommen und alles.
Ja, ja, gut. Also man muss nie meinen, vor allem in so einem grossen Land, wie die Ukraine ist ja ein grosses Land, ist ja dünn bevölkert, dass überall, wo man ansteht, sagt jetzt gerade Krieg. Das sage ich aber auch wegen der Flüchtlinge, wenn jeder sagt aus einem Land, ja, wir sind Flüchtlinge, dort ist Krieg. Also im Westen ist ja kein Krieg, und vielleicht wird man niemals etwas bombardiert. Also die Gefährlichkeit, die würde ich nicht so hoch einschätzen. Aber was hat er denn dort? Und das erste Ding ist immer wieder, ja, wir sind ja ein neutrales Land, oder? Er hat ja gesagt, kaum hat er die Neutralität gebrochen, und gesagt, wir machen mit den Massnahmen von der Europäischen Union, hat er gesagt, aber die Schweiz ist immer noch durch bewaffnet neutral, das gilt immer noch, oder? Und jetzt merkt er natürlich aus der ganzen Welt, sagen die Leute, sagen auch die Länder, nein, ihr seid nicht mehr neutral. Also der Biden ist der Erste, der gesagt hat, nein, die Schweiz ist jetzt nicht mehr neutral, hä? Even Switzerland macht noch mit, oder? Aus Freude. Und der Russe gesagt, ah, jetzt sind die auf der Findesliste. Jetzt haben wir halt den Dreck. Aber das müssen wir ja korrigieren. Darum, wir haben ja jetzt die Neutralitätsinitiative fertig beieinander. Das Komitee steht. Jetzt muss es noch veröffentlicht werden in den Amtsblättern. Und dann müssen wir die Unterschriften sammeln.
Aber glauben Sie, das ist ein Thema, das die Leute beschäftigt, oder?
Ja, nicht aktuell gerade zuerst, weil man merkt es ja noch nicht, man beschäftigt trotz einem dann, wenn die Folgen kommen.
Und die wären?
Ja, Folgen sind, dass wir in der Welt nicht mehr angesehen sind als neutrales Land. Da kommen wir auch in die Parteilichkeit hier. Schlussendlich, wir werden den Krieg gezogen. Wir sind jetzt im Wirtschaftskrieg. Die Leute merken es jetzt noch nicht so. Und das macht nicht so viel aus, weil Russland... Also wirtschaftlich ist ja Russland für uns nicht von grosser Bedeutung als Exportnation, oder? Aber man hat gleich auch Angst, zu Recht, vor der Russen. Wir legen jetzt eins mit einer Atommacht an, das ist das erste Mal, dass wir jetzt Partei nehmen gegen eine Atommacht. Und zwar kopflos, einfach in einer Woche, weil die EU-Befürworter unter dem Druck auf Amerika verdrehen. Ja, ist einfach... Und wenn ich so sage, wieso haben sie das gemacht? Ja, das hätte niemand verstanden, wenn man es nicht gemacht hätte. Das gehört dazu, zu der Neutralität. Die ist schwer verständlich, weil wir sind ja nicht neutral in der Gesinnung. Oder? Wir finden das furchtbar, dass wir da ein Land, das selbstständig ist, wo sich selber bestimmen, wo sehr korrupt ist und alles, oder? Das haben wir ja alles vor Kriegsausbruch haben wir das gesehen. Aber trotzdem einfach mit Panzer angreift. Das ist für uns nicht verständlich. Jetzt natürlich, der andere hat eine andere Begründung. Das gehört ja dazu. Und da nehmen wir Partei. Ich habe den Artikel gelesen vom Herrn Maurer, der Chef vom Internationalen vom Roten Kreuz. Er sagt, das Hindernis, das er jetzt hat, oder? dann höre ich, die Ukraine hätte keine Vertretung mit Russland, die Schweiz käme in Frage. Der Russ sagt, die Schweiz kommt nicht in Frage, du bist ja nicht mehr neutral. Das sind die Sachen, die kommen. Das ist nicht das Thema, das jetzt aktuell ist für die Bevölkerung. Aber die Bevölkerung hat nicht gern, wenn wir uns hier in Krieg ziehen lassen. Und das könnte natürlich alles sein.
Ganz am Schluss vielleicht noch, der Präsident Zelensky hat ja gesagt, es gäbe einfach Situationen, wo man nicht neutral sein darf. Ja, eben gerade bei so einem Überfall.
Ja, das kann er ja sein. Als Mensch hat er ja recht. Wir sind ja nicht neutral in der Gesinnung. Das wäre im Krieg auch so gewesen. Wir waren doch alle gegen die Nazi-Armee gewesen. Wir haben dort in diesem Gebiet aufgewachsen. Wir hatten die Kast wie die Pest. Aber die Regierung selber musste neutral sein. Weil sie muss Land schützen und sie muss jetzt nicht die Partei nehmen. Das nützt auch nichts. Also wir nützen jetzt gar nichts in diesem Krieg. Auch für die Ukraine nicht, dass wir da nicht neutral sind. Aber dass er das sagt, da können wir nicht neutral sein, ist klar. Das sagt jede Kriegspartei, sagt, da kannst du nicht neutral sein. Wer nicht auf meiner Seite ist, ist gegen mich.
Also, kurz zusammengefasst, ich glaube, die Reise war falsch gewesen.
Ja, ich weiß nicht, ob sie falsch war. Vielleicht war es ja einfach vergeben gewesen. Dann waren es halt Kosten gewesen, die wir zahlen für
und haben noch ein paar schöne Fotos. Und
aber
so, ja.
Ich sehe nicht, wo es etwas Nützliches ist.
Anderes Thema natürlich, ich weiss, Sie reden nicht so gern drüber, aber im Sonntagsblick hat es eine Umfrage gehabt. Ein Grossteil der Schweizer glauben ja immer noch, oder Schweizerinnen auch, glauben, dass sie ja den Bundesrat bestimmen, oder? Das schmeichelt Ihnen vielleicht auch noch ein bisschen, oder?
Nein, nein. Also ich habe das nicht gelesen, ich habe das jetzt erst mal da von dass das Schweizer Simba findet. Also ich muss sagen, ich bin in dieser Sache ganz ausserhalb.
Also neutral, oder?
Aber jede Partei redet etwas und hat ein Gewicht und es haben nicht ganz alle Leute das gleiche Gewicht. Das hängt damit zusammen, dass jemand, der grosse, lange Erfahrung hat und in der Partei etwas gibt, vielleicht ein grösseres Gewicht hat, aber ich lasse es laufen jetzt. Wieso soll ich jetzt hier eingreifen? Wir haben eine gute Findungskommission, die sofort gute Arbeit gemacht hat nach dem Rücktritt vom Ueli Maurer. Und wir haben ein Ding. Wir haben,
aber der Scoop da mit dem Hans-Ueli Vogt. Wie viel Blocher ist da dahinter? Ich meine, das ist ja gleich eine grosse Überraschungszeit.
Ja. Ich sage natürlich keine. Keine bloße Blocher dahinter, das ist die gleiche Partei. Sie haben es gut gemacht, stillgegeben. Bis natürlich, wenn sie vor drei Wochen gefragt hat, wer kommt alles in Frage, ist der Name nicht gefallen.
Aber ganz weit weg, oder?
Ja, einfach, ja, ist auch noch einer, aber ja, das ist ja so zurückgetreten. Und er hat natürlich gedacht, ja, der wird es ja wahrscheinlich nicht mehr machen. Jim Brenz hat wieder mit ihm geredet und dann hat er.
Und hat er eine reelle Chance jetzt, oder?
Ja, eine Chance hat er sicher, aber natürlich, wieder nicht mehr jetzt im Parlament ist, ein bisschen weniger. Auf der anderen Seite, er ist sehr respektiert, oder? Und ich rechne ihm hoch an, dass er antritt. Aber man muss auch nicht immer nach der Chance fragen. Jetzt kommt dann die Schweizerische Findungskommission unter der Leitung von Kaspar Bader, oder? Die werden jetzt die Kandidaturen prüfen. Sie werden da noch Wanderer holen. Oder? Derjenige, der sagt, der wäre jetzt sicherlich ein oder die wäre jetzt eine, oder? Das könnte man nicht die noch mal bearbeiten oder so. Das könnte alles.
Also, der Prozess läuft im Moment, ja.
Der läuft. Und ich weiss nicht, wie es rauskommt. Ich tue also den Bundesrat da nicht so eine wahnsinnige Bedeutung beimessen. Also, es ist wichtiger, dass die Schweizerische Volkspartei hebt und gegen die unglaubliche Verwilderung von der Politik antritt. Und wenn sie einen Bundesrat stellt, wo da Gegensteuer gibt, ist gut. Aber der kann auch kein Wunder bewirken. Das ist einer von sieben. Und nachher muss er sich noch Abschluss halten, wo er noch dagegen ist, oder?
Aber es ist ja gleich interessant, wie viel werden dem vorgeschlagen schlussendlich von der Findungskommission?
Weiß ich nicht. Gehen Sie auf einen Einer, auf einen Zweier oder
Ah, da ist also nicht irgendwie festgelegt in den Statuten.
Ja,
die
sind frei.
Also auch Mann oder Frau
ja, nein.
Ist absolute Freiheit, ja. Oder?
Wir haben es drei vorgeschlagen. Hätten auch nur zwei sein oder nur einer. Das müssen jetzt die.
Also um Findungskommission geht eine Fraktion,
ja,
oder?
Ja. Und die Fraktion ist wieder frei.
Oder? Also die muss sich nicht an die Findungskommission halten,
nein,
oder?
Nein, muss ich nicht halten. Das ist eine Empfehlung, oder?
Es ist noch interessant, Berner treten ja sehr selbstbewusst auf, oder? Sehr machtbewusst. Sie sind, der nächste Mal einfach ein Berner sein.
Ja.
Jetzt kommen die mit zwei Kandidaten. Hat man eigentlich nicht ein bisschen Verantwortung jetzt der Findungskommission überlassen, oder?
Jawohl. Sie haben sich jetzt da gesagt, ja, ist gut. Wir beide sind gut, wir stellen beide auf. Findungskommission, du kannst nehmen, wer putzt. Sagen Sie. Natürlich. Sagen Sie. Einer muss dann mal die Verantwortung
eben,
tragen.
Einer muss ja dann die Entscheidung
treffen. Die Findungskommission kann ja jetzt das gleich machen. Ich kann sagen, hören wir sind beide vor. Das wäre ja möglich, dass auch die Findungskommission sagt, die beiden Berner geben wir gerade der Fraktion weiter. Für Berner SVP spielt der Kanton immer eine grosse Rolle. Zu meiner Zeit, als ich auf Bern kam, mit den 79 Jahren, war die Hälfte in Berner. Und Bern. Und wo wir gesagt haben, die Delegiertenversammlungen sollten wir nicht nur immer zu Bern machen. Wir sind eine gesamtschweizerische Partei. Gehen Sie mal in Thurgau oder gehen Sie mal in die Innerschweiz, haben die Berner gesagt, nein. Wir sind Berner. Da hat es noch BGB geheißen, nicht SVP. Dann haben gesagt, Bagaba ist Bern. Bagaba ist Bern. Und die sind lange nicht gekommen, wenn wir rausgegangen sind. Die haben ein ganz anderes Staatsverständnis. Das sieht man auch. Bern war immer in der Geschichte auf Land aus. Die Zürcher nicht. Die Zürcher, die sind ein Handels- und eine Industrie- und ein Wirtschaftskanton gewesen. Für uns Zürcher ist das nicht so wichtig, ob wir einen Bundesort haben oder nicht.
Es geistert ja die Statistik vom Finanzausgleich, oder? Wo heisst, Zürich zahlt, glaube ich, pro Jahr 500 Millionen an den restlichen Kantonen, oder? Es sind 6 Kantone, die zahlen. Und ganz am Ende, der grösste Nehmerkanton in dem Sinne ist Bern mit über 1 Milliarde, oder?
Ja, sie haben jetzt gesagt, ja, pro Kopf der Bevölkerung ist das nicht mehr so viel, ist ja klar. Aber das stimmt. Es war für mich immer unverständlich gewesen, wie der grosse Kanton Bern, der ja eine sehr gute Lage hat in der Schweiz. Das ist ja nicht ein Kanton Uri mit dem einem Tal, mit dem Gebirge und alles. Da begreift man, dass die im Finanzausgleich, dass die 1,3 Milliarden Finanzausgleich haben. Das hängt natürlich auch zusammen mit der Hauptstadtfunktion. Da war ein Beamter- und Bauernkanton. Die sind auf Steuern nicht so spezialisiert. Oder die Bauern haben ja lange wenig Steuern gezahlt. Heute ist es auch anders. Heute müssen sie auch zahlen, wenn sie verdienen. Oder? Aber die haben früher noch keine Buchhaltung gehabt und so. Und die Beamten haben kein Interesse an tiefen Steuern, sondern an hohen Löhnen. Und auch viele Beamten, oder? Und darum ist Kanton Bern.
Eben, aber auch Scham oder so ist nicht gross in Bern, oder?
Wie?
Man schämt sich nicht gross,
nein,
oder?
Nein, ja, heute schämt sich sowieso niemand mehr, der Geld nimmt. Das ist ja der Atom, wenn du nicht nimmst, oder? Da werden sie natürlich auch ein bisschen abhängig. Aber die Mehrheit von den Kantonen sind ja nicht mehr Kantone.
Eben, dann ist das, nicht unbedingt ein Argument für den Zürcher Bundesrat?
Nein, also, wenn die anderen Kantone wollen gewinnen, wollen die sicher nicht einen, der zahlt, sondern die wollen einen, der nimmt. Das sind ihre Interessen. Das hat mir ja der Fritz Honecker, der freisinnige Bundesrat, mal gesagt. Das war ein ganz guter Bundesrat gewesen. Das ist nicht lange geblieben. Und er hat gesagt, weisst du, wir Zürcher sollten eigentlich gar keinen Bundesrat haben. Wir gehen immer nur, wenn wir hier im Bundesort sitzen, haben wir praktisch noch Nehmerkantone um uns herum. Die stimmen gegen uns. Aber wenn wir dann abgestimmt haben, müssen wir das noch vertreten. Nein, und Zürich hat so eine Wirtschaftsmacht in der Eidgenossenschaft. Die zahlen ja auch fast ein Drittel der Bundessteuern. Ich meine, man muss das Gewicht sehen, oder? Und darum sind die nicht am stärkeren Hebel. Aber die Presse sagt, das ist ganz furchtbar. Die SVP ist kein Zürcher, haben sie doch gemeint, oder? Zählen sie einen Zürcher, aber jetzt wird in Zürich vielleicht einmal ein Kanton, der kein Bundesrat hat. Das spielt überhaupt keine Rolle.
Hat es doch mal gegeben, die Phase.
Das hat es bei uns mal gegeben.
Ja, einmal, ja, nach der Elisabeth Kopp. Ja,
und wir Berner haben, wir Zürcher haben, wo ich aufgestellt wurde, nach der Uli Maurer, da haben wir müssen gegen den Berner Anspruch antreten, weil die Berner Führung ist auf einer ganz falschen Linie gewesen. Da ist der Präsident Reichen gewesen, der Samuel Schmid. Und ich gesagt, das sei nur einen halben SVP-Bundesrat. Habe ich gesagt, einen halben Bundesrat, aber einen halben SVP-Bundesrat. Der hat ja immer das falsch vertreten im Bundesrat. Und da haben wir gesagt, jetzt muss ich mal die SVP Leute stellen, die die SVP vertritt. Heute haben wir die Differenz nicht mehr. Also die Berner stehen...
Also wäre ja, jeder wäre wählbar in dem Sinne.
Ja, natürlich. Ja. Und sind die SVPler.
Ich habe heute ein bisschen Kot im Hals. Ein anderes Thema, das noch interessant ist, Sie sind wieder in allen Schlagzeilen mit völlig etwas anderem. In der Rundschau sind Sie gewesen, Neue Zürich Zeitung gestern, Weltwoche hat darüber geschrieben, gross natürlich die Medienzeitungen. Es ist ein Buch rausgekommen von der Zürcher Historikerin Regula Bochsler über die Ems-Chemie, oder? Und da wirft man eigentlich die Ems-Chemie vor, sie sei beteiligt gewesen an der Produktion von Napalm.
Ja.
Da muss man vielleicht sagen, das ist die Waffe, wo ja. sehr schreckliche Verwundungen angerichtet hat.
Ja, gut. Das ist die Verkürzung, oder? Also, ich habe das Buch noch nicht gelesen. Also, erst zwei
sehr Tage. Sehr dickes Buch, ja.
Ich habe zwei Tage überkommen. Das ist ja 580 Seiten. Ich habe es durchgeschaut und überflogen. Und,
erster Eindruck?
Ja. Also, das ist eine Schmähschrift gegenüber den Gründern der Gründerfamilie der Ems-Chemie-Familie Oswald. Weil der Werner Oswald war die treibende Kraft, die so eine Verrücktheit, wenn man das anschaut, in dem Kanton Graubünden, in der Krisensituation, bei hoher Arbeitslosigkeit, eine Fabrik angestellt hat, wo man aus Holz Alkohol macht, Ethanol, für industrielle Zwecke und so weiter. Und das ist allein ein Verruchtvorhaben, das ist ihm gelungen. Aber das war nicht eine Fabrik gewesen. Die Behörden haben gesagt, jetzt muss man etwas machen gegen die Arbeitslosigkeit dort. Und darum hat man es dort gemacht im Kanton Graubünden. Aber du, Oswald, du hast ein Verfahren, wo das möglich ist, wo das geht. Das stimmt auch. Das war nicht ein eigenes. Er hat es gekauft in Deutschland, das Schollersche Verfahren. Aber es war nicht fertig entwickelt, es war ein Risiko. Du musst dich mit so und so viel beteiligen. Und er hat, so wie ich geschaut habe, steht das ein Buch, hat sehr Mühe gehabt, das Geld zusammenzutreiben.
In welchem zeitlichen Rahmen war das? In den 40er Jahren, 50er Jahren?
Nein, in den 30er Jahren.
30er Jahre schon,
in der Krise,
ja.
In der Krise. Und man hat es hier am Anfang noch nicht gemacht für Betriebsstoff, also für Benzinersatz. Aber dann vor dem Krieg, im 1939, ist der Krieg ausgebrochen. Und im 1942 war ja die Schweiz umzingelt. Da, ein weißer Fleck, noch allein im Frieden. Und woher haben die welches Benzin kaufen? Aus Deutschland oder deutsch besetzten Gebiet. Und sie haben gewusst, die könnten uns abschneiden. Und dann ist der Bund. Das fehlt im Buch, darum ist es sehr einseitig. Ist das Bundesamt für Kriegswirtschaftsvorsorge hat von Ems verlangt, dass sie eine grosse Fabrik bauen.
Also der Bund hat den Auftrag gegeben,
ja,
sie sollen das
bauen.
Machen.
Ja. Und dann hat der Oswald mit Recht gesagt, ich kann das schon machen, probieren. Er hat gefunden, er ist technisch so weit, es ist dann lange nicht funktioniert, das war ein anderes Problem. Und, aber was mache ich denn mit dem Treibstoff? Ich kann ja nicht Treibstoff kaufen. Und es ist ein Alkohol. Ich weiß nicht, ob es heute noch so ist.
Also ist das berühmte darf... Emserwasser, oder?
Ja, ja. Darf man nicht frei verkaufen. Dann hat der Bund gesagt, ich nehme dir das ab zu den Vollkosten, oder? Und dann hat es natürlich, das ist auch beschrieben, immer Mais gegeben mit dem Bund. Der Bund hat gesagt, ihr seid zu teuer. Und der hat gesagt, ihr zahlt zu wenig. Und dann müssen wir, das ist der Fluch mit gemischten wirtschaftlichen Betrieb. Da bin ich immer dagegen gewesen. Also, jetzig, das kann ich jetzt schon sagen, das Gleiche zeichnet sich ab mit den alternativen Energien in den Alpen, wo man da über Nacht ins Fluss hat. Das machen ist ja vielleicht etwas, ich weiß es nicht. Aber es wird vom Bund subventioniert, weil die Kosten, die das gibt, kann man nicht tragen auf dem Meer. Da kommt genau das gleiche Puff dann hineinführen und in 50
aber,
Jahren...
Aber dort ist ja der Emserwasser ja noch nicht Napalm,
aber jetzt,
oder?
Muss ich sagen, jetzt muss ich sagen, zum Buch.
Aha.
Alles hat sich abgewickelt in den 50er Jahren, aha, nach dem Krieg. Weil wo der Krieg fertig war, hat man das nicht mehr produziert, nicht mehr können brauchen. Dann hat dem krampfhaft gesucht, was kann man auf diesen Anlagen machen. Und etwas, was ich auch nicht gewusst habe, sie haben dann gesagt, wenn man Betriebsstoff macht, überall, wo es Betriebsstoff braucht, das sind zum Beispiel für die Landesverteidigung, für Raketen und für Bomben. Und Napalmbomben, das ist die übliche Bombe gewesen, die man gehört, Amerikaner, alle, Das war eine Waffe. Man könnte das Napalm ersetzen durch einen Stoff, der nicht mehr im Napalm ist. Das ist jetzt Benzin, oder? Ja. Könnte man ersetzen mit etwas. Und haben es weiterentwickelt, aber nicht im Geheimen. Man hat sogar öffentlich demonstriert, dass man stolz ist, dass man eine Ursache hat. Aber der Bundesrat hat dann gefunden, wir nehmen das für unsere Landesverteidigung nicht, weil es zu teuer ist. Es ist immer gleich. Sie können, man kann Benzin schon ersetzen, aber das ist immer zu teuer, weil der kommt ja gratis, Öl kommt ja gratis zum Boden aus. Und wenn Sie müssen, zuerst Holz verzuckern und gären und machen, ist das natürlich zu teuer. Und dann haben die anscheinend, dass die haben die Erfindung verkauft, ich weiß nicht, wo es denn ist. Aber die ganze Sache hat an sich nicht Ems gemacht. Ems ist nur, wenn er den Betriebsstoff entwickelt, sondern eine Gesellschaft, die Werner Oswald persönlich gehört hat, nämlich die Gesellschaft Patwag, das heisst die Gesellschaft für Patentverwertung. Und darum weiss in Ems niemand etwas von dem. Also ein Forschungsprojekt, da haben wir hunderte von Forschungsprojekten, wo niemand...
Eben, muss ich ja sagen, in den 50er Jahren sind Sie noch Primarschüler gewesen, ja, im Zürcher Mailand, oder? Sind
jetzt, jetzt ist das für die nicht interessant. Der Oswald ist ja tot seit dem
79. Und der kennt auch niemand so richtig.
Kennt auch niemand mehr und so. Jetzt müssen Sie es weiterziehen, müssen Sie daraus machen. Das ist Ems. Also ich habe gestern gelesen in einer Zeitung, wer geht euch. Also der Erfolg vom Blocher, der Richtung.
Genau, der Richtung.
Der beruht auf dem Napalm.
Ist das so?
Das hat überhaupt keine Bedeutung gehabt, wirtschaftlich. Das andere war ein Verlustgeschäft. Das waren abverhängte Projekte. Und Ems hat nur am Rand etwas zu tun gehabt. Eben, gibt es einen Betriebsstoff, den Napalm kann ersetzen kann. Und fertig.
Also, das ist der erste Vorwurf, eben der Reichtum von Ihnen und Ihrer Familie,
ja,
stammt von dem.
Das ist interessant, oder? Ich kann am Schluss sagen, von Bomben und so. Mir hat nichts gewusst von dem. Ich habe das erste Mal gehört, bei dem Nachgang. Und ich habe noch einmal angerufen, der ist im 1956 eingestellt worden in Ems. Das ist also heute ein 90-jähriger Mann, sagt das. Und der ist in der Buchhaltung gewesen. Der hat alles das verfolgt, Rechnungen und Zeug und Sachen. Er hat gesagt, los, ich höre das zum ersten Mal. Und ich auch. Und der Lüend hat ja das Buch geschrieben.
Der Karl Lüend hat das Buch geschrieben,
aber das ist ein völlig unbedeutendes Gebiet. Zweitens, es ist unproblematisch, dass die das gemacht haben und dann nicht geheim. Aber es ist nichts geworden. Und die Konstruktionen, die sagt im Burmann, ich weiss nicht was, das wissen wir alle.
Es sind aber gleich zwei Vorwürfe noch, auch in dieser Fernsehsendung von der Rundschau. Der erste ist, Sie sagen einmal im, oder ist es, glaube ich, im Tagesanzeiger gestanden, Sie sagen in dem Archiv gewesen und eben die Akten vernichtet.
Ja, da hat einer erzählt, der Vater hat ihm das gesagt, also das kann ich sicher ausschliessen. Also, in den 50er und 60er Jahren auch nicht, aber seit in den 90er Jahren.
Ja, wo sind die?
Wahrscheinlich am 90er. Nicht im Archiv, sondern in der Forschung, sage ich. Und ich habe geschreddert, ein so ein Blödsinn. Also, das kann er auch nicht belegen. Das ist auch nicht so. Und wir haben auch gar kein Interesse gehabt, etwas dort zu vernichten. Aber man kann ja einem immer etwas erzählen. Sie sind ja nicht mehr, ich wohne erwarten, oder?
Und das Dritte, was man Ihnen
aber noch... Aber eben, dass die das in diesem Buch einfach unkritisch aufnimmt, das ist... sind die Unterlagen von einem Forschungsdirektor, der scheinbar gehen musste, weiss es auch nicht mehr, weil er unfähig war und jetzt so noch Akten mitgenommen aus der Forschung. Und
nein, weil die Abteilung, glaube ich, geschlossen hat. Das war der Grund, oder?
Ich weiss es nicht, ob man die Abteilung... Also, in den 90er Jahren haben wir schon Abteilungen geschlossen. Das habe ich auch gemacht, weil wir müssen weg, aber nicht von sonnigem Zeug haben wir weg, sondern wir müssen weg von den textilen Fasern in Kunststoff, das ist ganz etwas anderes. Und dieselben Abteilungen hat man geschlossen. Das heisst, man hat gesagt, wir forschen jetzt nicht mehr auf der Synthesefaser, weil wir wollen raus. Das war die dritte von Ems, dass wir raus sind.
Und der dritte Punkt noch ganz kurz. Man hat Ihnen oder auch Ihrer Tochter vorgeworfen, man habe keinen Zugriff zu dem Archiv.
Ja, gut. Also, als ich das Buch gelesen habe, begriff ich, dass man die nicht ins Archiv lässt. Wir haben eine so eine negative Einstellung, einfach, das ist vorausgesetzt, oder, dann hingeht, muss man sehen, die hat einen Haufen Leute gefunden in Ems, die gegen den Oswald waren, weil der Oswald war eine ganz umstrittene Person. schwieriger Charakter. Also da gibt es nichts, weil den wir müssen verträgen. Aber einer, der so etwas macht, ist ein schwieriger Charakter. Aber etwas hat er gehabt, eine ganz hervorragende Motivation, warum man dort oben die Anlage macht, 30 Jahre in der Krise, die Arbeitsplätze. Und das hat er bewiesen, das hat er durchgehebt. Und bei allen Unebenheiten und so weiter. Und da hat viel Gegner gehabt und Leute,
also heute noch, ja, ja.
Wo man heute merkt in dem Buch, die haben da Zeug gesagt, oder gegen den Regierungsrat. Ja, der Rims ist keine private Firma gewesen, bis in 56. Die sind zum Beispiel verpflichtet worden, so viel Kapital zu stellen. Die müssen drei Regierungsräte verpflichtet haben im Verwaltungsrat, den Gemeindevertreter müssen und so weiter. Dann natürlich Bundeskontrolle. Darum hat sie eigentlich für die Zeit, die sie untersuchen hat wollen, bis in 56. Alles gehabt, weil es ist heute im Staatsarchiv ist praktisch ein vollständiges Archiv über Ems, wo jetzt zugänglich ist und offen ist. Und man sieht jetzt mit dem Zugang, den sie hier hat, kann sie einen riesen Salat machen. Also so schlecht, das kann ich dann sagen, wie da Oswald dargestellt ist, bei aller Schwierigkeiten ist er dann nicht gewesen. Und geldgierig ist er da nicht gewesen.
Ja, das ist ein Vorwurf, ja.
Ich habe mir gesagt, sie sollten mehr schauen aufs Geld als auf ihre gute, aber auch ein bisschen idealistische Neigung.
Ja, ja.
Der hat für den Kanton Graubünden also alles gemacht. Der hat noch viel mehr gemacht als nur die Fabrik. Der hat geschaut, dass Häuser nicht abgebrochen werden und Schlösser erhalten.
Autobahn hätte, ja, ja.
Denn, dass es keine Autobahn gibt über die wunderbaren Reichenauen, oder? Hat er eine eigene Nationalstrasse gebaut und geplant und das Bern eingegeben, damit das nicht kaputt geht und so weiter. Also da wären Hunderte von Sachen, und zwar alles Sachen, die kein Geld gebraucht haben, sondern nur Kosten. Ein eigenes Autobahnprojekt machen kostet den Gott vergessen viel, oder? Und da habe ich ihn auch gebremst. Wir sind ja, ich habe ja die Firma gekauft zu einem Zeitpunkt, wo sie eigentlich konkursfähig war. Und weil man nicht mehr und ausgewusst hat. Ems hat eine interessante Laufbahn, gibt das Buch, der hat Lühn geschrieben, Erfolg als Auftrag, oder? Und da sagt er, sei jetzt nicht drin mit Nachbarn, das hat ja niemand gewusst. Und ist völlig nicht entscheidend gewesen für die Firma. Und da geht die Technik ist ganz gestorben. Und ich glaube, das Napalm hat man da auf Deutschland verkauft, weil hat einer etwas gemacht. Aber es war nie Ems, der es gemacht hat, sondern also Ems Chemie. Früher eine Holzverzuckerung AG, dann Emserwerke, dann Ems Chemie. Von dem weiss dort niemand etwas, mit der Ausnahme, dass man geforscht hat auf dem Gebiet. Das hat man auch gezeigt, aber dass es abverhält ist. Und gemacht worden ist es durch Oswald seine Privatgesellschaft Badberg, wo erst 1980 dann eingegliedert worden ist. Das habe ich dann gemacht nach dem Tod von Werner Oswald, damit man mal ein bisschen Ordnung bekommen hat in diesen Gesellschaften.
Christoph Blocher, besten Dank. Das war Tele Blocher. Wir sehen uns wieder nächste Woche, gleiche Zeit. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und bis dann.